Ich finde relativ viel Fahrrad, oft denke ich auch zu wenig, aber ich hatte einige Jahre dafür ein Höfding. Ich weiß jetzt nicht, viele wissen, werden wahrscheinlich nicht wissen, was das ist. Und zwar ist das ein Kragen, den man um den Hals macht und da drin ist ein Airbag. Das wurde irgendwann entwickelt, dass man quasi keinen Helm tragen muss, sondern wenn man einen Unfall hat, löst der aus und man hat so eine Haube über dem Kopf. Das sieht aus wie so eine Dauerwellenhaube, die einen dann polstert. Also man ist besser noch geschützt, sagt man, als mit einem Helm. Aber darum geht es gar nicht. Ich war einkaufen mit dem Fahrrad und hatte wie immer mein Höfding dabei und ich habe den immer ausgezogen, weil der ja doch auch sehr warm war und eng und an den Einkaufswagen gehangen. Jetzt war das Problem, als ich gerade wieder losfahren wollte an meinem Fahrrad und den anziehen, habe ich gemerkt, der ist nicht mehr da. Also bin ich ganz schnell zu den Einkaufswagen gelaufen, Mist, auch nicht mehr da. Wahrscheinlich hat schon jemand den Einkaufswagen genommen. Bin in den Laden einmal durchgelaufen, ob ich den irgendwo hängen sehe bei jemandem, auch nicht. Zur Verkäuferin gefragt, die hatte auch nichts mitgekriegt. Also nochmal raus, wieder zu den Einkaufswagen, auch nicht da. Und langsam wurde ich schon so nervös, die sind nämlich leider nicht so ganz günstig. Und auch ärgerlich, weil ich so dachte, hättest du einfach daran gedacht. Das kann ja nicht sein. Also wieder rein, wieder einmal durch den Laden zur Verkäuferin. Die wurde langsam schon so ein bisschen genervt, glaube ich. Mir kamen fast die Tränen, weil ich dachte, ich will mir keinen neuen kaufen. Bin wieder raus und war sehr einfach wütend auf mich selber. Und habe gedacht, ja gut, dann fahre ich jetzt nach Hause. Ich kann ja nichts machen. Dann fahre ich morgen einfach nochmal hier hin. Vielleicht hat ihn dann irgendwie jemand gefunden oder abgegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich war auf dem Fahrrad und ich war wütend und habe gedacht, dieser Tag ist richtig im Eimer. Es darf ja wohl nicht wahr sein, schon im Kopf durchgespielt, wie viel Geld das jetzt ist, einen neuen zu kaufen. Und ich kam zu Hause an und wusste einfach, dieser Tag wird nichts mehr. Und abends hat meine Mitbewohnerin zu mir gesagt, guck mal hier, zeig mir ihr Handy. Und war in so einer Gruppe von unserem Ort, wo alle möglichen Leute Sachen reinstellen können. Und war so, ist das nicht deiner? Und dann hatte eine Frau den gefunden, den Höfding, und in diese Gruppe geschrieben, hier habe ich gefunden, wem der gehört, kann vorbeikommen bei mir und den abholen. Ich habe ihr geschrieben, sie hat mir die Adresse geschickt und am nächsten Tag konnte ich den abholen. Und abends war der Tag quasi schon wieder gerettet, weil ich dachte, ich muss doch nicht wieder Geld ausgeben. Der ist wieder aufgetaucht, die Leute sind super hier, die nehmen den nicht einfach mit. Und ihr habt das schon gehört, wir sind in der Serie beschenkt. Und mein Thema ist, Jesus schenkt Zufriedenheit. Und meine Zufriedenheit, und vielleicht geht es euch auch so, ist oft sehr wackelig. Ich verliere also meinen Airbag-Kragen und direkt habe ich das Gefühl, der ganze Tag ist im Eimer. Oder man steht vielleicht auf dem Weg zur Arbeit im Stau und denkt direkt, ich kann auch direkt wieder nach Hause fahren. Was soll der Mist? Genauso andersrum, der taucht eben wieder auf, dieser Höfding. Der Tag ist wieder wunderbar und alles ist gerettet. Ich glaube aber, die Zufriedenheit, die Jesus schenkt, ist sehr viel tiefer als dieses Gefühl, was wir oft haben, was so schnell wieder verschwunden ist. Paulus schreibt davon, in diesem Text, den wir gerade eben schon gehört haben, wo ich sehr dankbar bin, dass Petra den ganzen Text vorlesen musste und nicht ich. Und ich glaube, da kommt raus, dass es da nicht darum geht, läuft mein Tag irgendwie gerade so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern was macht mich eigentlich zufrieden? Und ich will heute ein bisschen erzählen, was wir vielleicht von Paulus lernen können. Ich lese nochmal die Verse 11 und 12. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Zufrieden sein heißt nicht, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Paulus schreibt hier nicht, alles klar, alles top, alles super. Wir wissen von Paulus, dass er Zeiten im Gefängnis hatte, dass er Zeiten hatte, wo er verfolgt wurde. Er schreibt selber, er hat Hunger gelitten, das kann ich von mir nicht behaupten, das musste ich noch nicht in meinem Leben, und dass er sich einschränken musste. Er sagt nicht, ich bin zufrieden, weil alles genau so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern er sagt, ich bin zufrieden, obwohl all diese Sachen passieren und passiert sind, kann ich trotzdem zufrieden sein. Ich bin christlich aufgewachsen, mein Vater war selber Pastor. Und obwohl das, glaube ich, nicht in meiner Gemeinde gepredigt wurde, dachte ich immer, als Christ muss irgendwie alles in Ordnung sein. Man muss immer glücklich sein, man muss irgendwie immer mit allem zurechtkommen. Also mir war schon klar, dass die Leute irgendwie auch schwierige Zeiten durchmachen. Aber es wirkte in Gemeinde, glaube ich, oft so für mich, dass zumindest am Sonntag alle gut drauf waren. Das heißt, selbst wenn man Probleme hat, muss das wenigstens so aussehen, als wäre das alles kein Problem. Also als wäre man schon da angekommen, wo Paulus offensichtlich ist. Und dann ist mit 16 ganz plötzlich mein Vater verstorben. Und ich habe gemerkt, innerlich ist sehr viel zerbrochen. Aber ich dachte nach außen, ich bin doch Christin. Ich habe doch gelebt, dass Gott erlebt, dass Gott da ist. Und ich weiß doch, dass mein Vater jetzt im Himmel ist, dass es ihm besser geht. Also muss doch alles trotzdem in Ordnung sein. Und obwohl innerlich sehr viel kaputt gegangen war, habe ich nach außen immer weiter so getan, als wäre alles in Ordnung. Und das ist nicht, was ich meine, wenn ich sage, man soll zufrieden sein. Es geht nicht um diese Zufriedenheit, die nur nach außen scheint, sondern wir dürfen dazu stehen, dass wir mit Sachen unzufrieden sind. Wir dürfen zu Gott sagen, dass wir wütend sind, dass wir traurig sind, dass wir nicht verstehen, was los ist. Ich finde, gerade in dieser Zeit sind sehr viele Sachen überall auf der Welt, wo ich sage, das verstehe ich nicht, ich verstehe nicht, warum diese Sachen passieren. Und das dürfen wir Gott sagen. Davids Psalme, finde ich, sind ein sehr gutes Beispiel. Also wenn man mal überlegen will, wie darf ich beten, einfach da so ein bisschen durchblättern. Wir dürfen ehrlich sein, so wie Paulus da ehrlich ist, der ist schon einen Schritt weiter, aber wir dürfen auch ehrlich sein und sagen, ich verstehe das alles nicht. Die Sachen, die in meinem Leben gerade passieren, verstehe ich nicht. Die machen mich wütend, die machen mich traurig. Aber das Wichtige ist dann, was ist der nächste Schritt? Hören wir da auf, indem wir das in uns, diese Wut in uns rumtragen, diese Trauer in uns rumtragen, oder gehen wir weiter? Paulus schreibt dann den Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus sagt nicht, mir ist nichts unmöglich, weil ich stark bin, weil ich es selber geschafft habe, mit meiner Trauer klarzukommen, mit meiner Wut klarzukommen, sondern Paulus schreibt, Gott ist bei uns und Gott macht uns stark. Nach ein paar Monaten, das hat bei mir wirklich damals gedauert, habe ich gemerkt, ich komme alleine damit nicht zurecht. Das ist keine Lösung, nach außen so zu tun, als wäre alles super und innerlich irgendwie zu kämpfen die ganze Zeit, auch gegen Gott zu kämpfen und sich zu fragen, was ist los. Und ich kam an diesen Punkt, wo ich zu Gott gesagt habe, okay, ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass du mir helfen musst. Und in dem Moment habe ich das nicht geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass Gott das wirklich schafft oder dass Gott das wirklich tun wird, sondern ich habe einfach gesagt, ich sehe gerade keine andere Möglichkeit, als dass du es doch irgendwie versuchen kannst. Und es kam Licht rein, wenn ich das so sagen darf. Ich habe gemerkt, diese Last wurde leichter. Und es kam Trost, es wurde mir auf einmal möglich auch zu überlegen, mit wem kann ich darüber sprechen, wer kann mir vielleicht helfen, mich begleiten, und ich habe gemerkt, ich muss nicht alleine zurechtkommen. Und das, finde ich, ist einer dieser wichtigsten Punkte, was kann uns Zufriedenheit geben, dass Gott bei uns ist. Egal, was wir durchmachen, welche Entbehrungen wir haben, welche Probleme wir haben, welche Herausforderungen, wir sind damit nicht allein. Auch wenn wir es nicht direkt schaffen zu sagen, ich gehe zu jemand anderen und rede darüber oder hol mir Hilfe, Gott ist bei dir und er macht dich stark. Du musst nicht selber stark sein. Wir lernen oft, sei stark, steh wieder auf, du schaffst das. aber wir müssen es nicht alleine schaffen, sondern Gott ist dabei und er ist stark für uns. Er macht uns stark. Und dieses Gefühl, was ich glaube, was da durchkommt, wir haben auch schon vom Licht und von der Hoffnung gehört durch die letzten Predigten, das ist nicht diese Zufriedenheit, die ich hatte, weil mein Höftling kurz wieder aufgetaucht ist, sondern dieses Gefühl zu wissen, dass Gott da ist, das geht tiefer. Das bleibt, auch wenn Herausforderungen kommen, auch wenn Entbehrungen kommen. Es geht noch weiter. Ich lese die Verse 14 bis 19. Oder Ausschnitte, muss ich sagen, aus den Versen 14 bis 19. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Jetzt springe ich zu 18. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, das ist dann schon 19, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ich lese die Ausschnitte nochmal. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Diese Aussagen, Gott ist da und er macht dich stark, sind dann sehr tief, wenn man das erlebt. Aber oft denkt man vielleicht auch, ja gut, was habe ich davon? Wie hilft mir das? Und Gott sagt nicht nur, ich bin da, sondern ich versorge dich auch. Das geht weiter. Also er versorgt uns mit dieser Kraft, mit der Nähe, aber auch ganz praktisch. Durch andere, das schreibt Paulus hier, dass er versorgt wird durch die Gemeinde in Philippi, dass die ihm Sachen schicken. Und jetzt muss ich sagen, ich habe den Text mir nicht selber ausgesucht, weil ihr seid ja für uns auch eine Gemeinde, die uns versorgt. Wir als Gemeindegründung sind darauf angewiesen, dass andere Gemeinden uns unterstützen. Und das ist was, wo ich auch sage, so versorgt Gott durch andere Leute in der Gemeinde, durch andere Gemeinden, durch Leute, die man auf der Straße einfach trifft und die irgendwie einem was Gutes tun, vielleicht das Lächeln im richtigen Moment. Aber Gott versorgt auch direkt. Paulus schreibt, er wird derselbe Gott, der für mich sorgt, wird auch für euch sorgen. Ich bin sehr dankbar, dass Mona und Ben mir diesen Text geschickt haben, weil ich habe mich in dieser Woche vorbereitet und den Text gelesen. Ich glaube, das war Dienstag. Und auf einmal dachte ich, oh Mann, ich bin ja auch so blöd. Weil seit ein paar Monaten suche ich mit meiner Mitbewohnerin eine neue Wohnung. Und das hat sich als sehr schwierig gestaltet. In Viersen ist die Nachfrage irgendwie enorm hochgegangen und es gibt wenige Wohnungen. Wir haben locker 10 Wohnungen angeschrieben, wo wir noch nicht mal was zurückgehört haben oder wahrscheinlich mehr. Dann passen manche Wohnungen natürlich auch schon einfach nicht. Meine Mitwohnerin war schon genervt, weil ich sehr kritisch bin und ganz viele Wohnungen direkt aussortiert habe. Dann haben wir uns 3 schon angeguckt, die alle dann doch auch nichts waren. Und es war klar, okay, Mittwoch gucken wir die 4. Wohnung an. Und ich saß da Dienstag in meinem Büro und lese diesen Text und denke, ich bin Pastorin, ich hätte eigentlich drauf kommen können, einfach mal Jesus zu bitten, mich zu versorgen. Das steht hier schwarz auf weiß. Und ich habe gesagt, okay, Jesus, ich weiß nicht, wie du eine Wohnung verändern kannst oder den Wohnungsmarkt, aber ich will nicht mehr mir diese Sorgen machen. Ich will das glauben, dass du mich versorgst. Und man muss dazu sagen, ich bin eigentlich relativ zufrieden in unserer Wohnung. Deswegen war ich vielleicht auch einfach schon ein bisschen skeptisch, umzuziehen. Aber wenn man nun mal zu zweit irgendwo wohnt, sollte man auch zusammen solche Entscheidungen treffen. Und ich habe einfach gebetet, okay, Jesus, ich weiß nicht, ob ich das sogar voll glaube, aber ich brauche das, dass du uns versorgst. Und ich kam am nächsten Tag in diese Wohnung und hatte einfach zum einen direkt ein gutes Bauchgefühl Und dann waren selbst diese Sachen, wo ich vorher sehr skeptisch war und meiner Mitbewohnerin quasi schon gesagt hatte, nee, diese Wohnung ist nichts, waren gut auf einmal. Es war klar, okay, diese Zimmer passen zusammen, so kann man das aufteilen, das eignet sich als Arbeitszimmer, die schnarcht total und die Schlafzimmer sind so weit auseinander, wie es nur geht. Also viele Vorteile. Und ich habe gedacht, so einfach kann das sein. Und das waren jetzt Monate, wo wir gesucht haben und die Vermieterin wirkte direkt auch total positiv. Ja, so, ich finde, sie sind einfach sehr sympathisch. Dann durften wir Samstag nochmal rein, weil meine Mitbewohnerin keine Zeit hatte. Und die hat uns quasi schon zugesagt und der Mann war daneben so ein bisschen so, sagt das vielleicht noch nicht so deutlich. Aber also ich bin sehr optimistisch. Und wir vergessen das. Wir können Leute sein, die seit Jahrzehnten mit Jesus unterwegs sind, die seit Jahrzehnten gläubig sind, die schon mehrfach erlebt haben, dass Gott versorgt auf die eine oder andere Weise. Und trotzdem passiert das, dass wir durch irgendwelche Sachen abgelenkt sind und uns nicht mehr daran erinnern, dass wir jemanden kennen, der uns versorgt, der uns versprochen hat, ich kümmere mich um das, was ihr braucht. Ihr müsst nicht selber kämpfen, ihr müsst nicht selber stark sein, ich bin da und ich kümmere mich. Und ich bin jetzt schon fast am Schluss angekommen und ich möchte euch noch ein paar praktische Ideen mitgeben, wie man dann das doch auch einüben kann, dass man es eben nicht vergisst. Diese Zufriedenheit ist, da bin ich überzeugt, was wir nicht selber herstellen können, sondern was Gott uns schenken muss, immer wieder in einem Geschenk. Aber wir können trainieren, uns daran zu erinnern, dass Jesus uns das schenkt, dass Jesus uns das geschenkt hat und immer wieder schenken wird. Jetzt muss ich gucken, wo ich bin. Und ich lese dafür noch einen Vers vor, den ich entdeckt habe, als ich auch diesen Text gelesen habe. Und der steht ein bisschen weiter vorne. Das ist der Vers 6. Und da schreibt Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und vollen Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ich glaube, das ist das Geheimrezept, diese Zufriedenheit nicht zu verlieren oder das Gefühl zu haben, man hat sie verloren. Aber das ist auch leichter gesagt als getan. Wendet euch in jeder Lage an ihn. Mit Dankbarkeit und mit Bitten und Flehen. Und jetzt komme ich zu den Übungen, die ich für euch habe. Und jetzt ist mein Ziel nicht, dass ihr sagt, ich übernehme alle diese Übungen, die du uns jetzt sagst. So viele sind es auch nicht, aber drei Ideen, die ich mitgebracht habe. Euch fallen bestimmt auch noch andere Möglichkeiten ein. Sondern mein Wunsch wäre, dass ihr sagt, ich nehme eins mit nach Hause und das probiere ich mal aus. Muss auch nicht für immer sein, dass ihr direkt sagt, ich mache das für immer, sondern vielleicht bis Silvester schon der erste Vorsatz vor dem neuen Jahr oder ein bisschen länger. Die erste ist, das mache ich jetzt nicht jeden Abend, muss ich gestehen, aber seit einigen Jahren, weil es mir super schwer gefallen ist, Gebet in meinen Alltag zu integrieren. Ihr habt das gerade eben ja schon gehört. Und zwar versuche ich jeden Abend für 3 Leute zu beten. Da liege ich schon im Bett. Und das sind keine langen Gebete, also denkt jetzt nicht, ich bete da eine Stunde, sondern vielleicht komme ich auf eine Minute oder 2. Aber dann liege ich einfach im Bett und überlege, anstatt in diesen ganzen Gedanken über den Tag verstrickt zu sein oder was alles ansteht oder welche Sorgen ich mir machen kann, versuche ich einfach zu überlegen, wer fällt mir gerade ein und was kann ich für die Person kurz beten. Und ich glaube fest, dass das einen Unterschied macht in den Leben dieser Leute. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass das so eine Routine geworden ist, dass wenn ich das mache, ich direkt ruhiger werde und nachher leichter einschlafe. Weil das einfach eine Gewohnheit ist, die man sich antrainiert und mein Körper weiß dann schon, ah ja, jetzt gleich, wenn gebetet wird, heißt es jetzt gleich, wird geschlafen. Also man hat da auch selber was von. Das wäre eine Sache und ich finde es super spannend, wenn mir manchmal Leute einfallen, mit denen ich lange nichts mehr zu tun hatte, wo ich gar nicht weiß, was bei denen eigentlich los ist und ich dann so denke, was soll ich beten? Ich bete einfach mal einen klassischen Segen oder keine Ahnung oder sag Gott, du weißt schon, was da gerade ansteht. Aber ich glaube, das verändert was. Und das bringt diese Perspektive weg, dass ich denke, ich muss mit meinen Sorgen irgendwie klarkommen, zu, hey, ich kann Gott selbst für andere Leute bitten. Die zweite Übung ist folgendes. Ich habe vor kurzem in meinem Adventskalender ein Einmachglas gehabt. Und da war Kekse drin, die sind da jetzt nicht mehr drin. Aber da war auch ein Zettel drin, wo stand oder dran gehangen, das ist ein Glas, ich glaube, das hieß Glück. Das ist, ich habe das von keiner gläubigen Person bekommen, aber ich habe gedacht, ich nutze das anders. Das ist ein Glas für Glücksmomente, hieß das. Und ich habe gedacht, ich will das benutzen als ein Glas für Dankbarkeitsmomente, Zufriedenheitsmomente. Und zwar war ihr Gedanke, im folgenden Jahr dieses Glas voll zu machen mit Dingen, für die man dankbar ist. Ob das einfach ein Konzertticket ist oder eine Eintrittskarte oder ob man kurz auf dem Notizzettel schreibt, heute ist das passiert, dafür bin ich dankbar. Und dann hat sie geschrieben, kannst du am Ende des Jahres dieses Glas aufmachen und durchlesen, was ist alles Schönes passiert. Und ich denke mir so, okay, ich glaube, ich werde das jeden Monat aufmachen, weil so schnell vergisst man die Sachen. Aber das ist auch was, was wir trainieren können. Zu sagen, ich will nicht nur auf die Sachen gucken, die mich herausfordern, die mich nerven, die blöd sind. Ich glaube, das fällt uns sehr viel leichter. Sondern ich will auf die Sachen gucken, wo ich zufrieden bin, wo ich dankbar bin, die mir gut getan haben. Also eine Idee. Ich glaube, leere Gläser haben viele Leute zu Hause. Dann hat meine Schwester mal was gemacht und das geht in eine ähnliche Richtung. Die benutzt noch einen Papierkalender, es geht aber auch im Handy. Und zwar hat die einfach gesagt, am Ende jeden Tages eine Sache aufzuschreiben für sie, die sie an dem Tag dankbar war, in ihren Kalender. Und so konnte sie quasi auch am Ende des Jahres, kann man auch jede Woche draufschauen und sehen, ach, es ist so viel passiert, für das ich dankbar bin. Und ich wette, euch fallen noch viele, viele Sachen ein, aber überlegt einfach, was kann ich ganz praktisch machen, um das einzubauen, dieses Gebet, diese Dankbarkeit, Gott in den Fokus zu nehmen. Und ein paar Fakten dazu. Ich habe einen Zeitungsartikel dann gelesen zu Gewohnheiten. Im Schnitt dauert das nur 66 Tage. Ich finde das gar nicht mal so viel. Bei manchen geht es auch schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Etwas einzubauen, was man dann automatisch macht. Also eine Gewohnheit ist etwas, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Ich glaube, beim Zähneputzen denkt ihr nicht mehr darüber nach, welchen Zahn genau muss ich gerade wie putzen, sondern man macht das einfach. Und das dauert nur 2 Monate. Ich finde, das ist eigentlich schnell dafür, dass es dann einfach im Alltag, im Leben drinsteckt. Dann muss man auch nicht denken, ich muss diese 66 Tage schaffen, sondern jede Wiederholung macht es einfacher, eine Sache wiederzumachen. Wie beim Zähneputzen, genauso. Je öfter man eine Sache macht, desto leichter fällt einem das und desto automatischer macht man das. Und ein weiterer Tipp ist, etwas nicht alleine anzufangen, sondern jemandem zu sagen, hey, lass das doch zusammen machen. Lass doch einmal die Woche 5 Minuten telefonieren und uns sagen, wofür wir dankbar sind. Oder füreinander beten. Oder einfach jemandem im Hauskreis sagen, hey, das habe ich mir vorgenommen, kannst du mal nachfragen, ob ich das wirklich gemacht habe. Weil uns das einfach von außen heraus nochmal motiviert. Genau, ich bin am Ende und ich möchte noch beten, einfach dafür, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns diese Zufriedenheit schenkt, die nicht mal eben weggewischt werden kann durch ein blödes Erlebnis. Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir, Gott, dass du uns gesagt hast, dass du uns stark machst, dass wir das nicht selber schaffen müssen, dass wir nicht alleine klarkommen müssen. Und ich möchte dich bitten für jede Person, die gerade hier ist und die das erleben möchte, dass du Zufriedenheit schenkst. Dass egal in was für Problemen, Herausforderungen, Krisen sie vielleicht stecken oder einfach der Stress von Weihnachten, dass du zeigst, du bist da und du schenkst eine Zufriedenheit, die tiefer geht als unsere Alltagsprobleme. Ich danke dir dafür, dass du uns stark machst. Amen.